Hier bin ich aufgewachsen. Ich habe angefangen, Gitarre zu lernen in meinem Zimmer. Meine Schwester hat immer gesagt, es klingt so grässlich. Es ist immer bei Streichinstrumente, wenn man... Ich wohne jetzt in Aachen mit meiner Frau, die ist im Kinderraum mit meinem Sohn und unsere Tochter ist auf dem Weg. Wir sind noch am Überlegen, wie die Tochter heißen soll. Der Kleine heißt Philipp. Und ich habe meiner Frau gesagt, wenn ich anfange, Gerüchte in die Welt zu streuen, wird jeder sich schon an meinem Vorschlag gewöhnen. Und keiner wird noch mal wissen, wie ihr Vorschlag war. Also sag einfach Lynn. Yes. Genau. Ich arbeite dort. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kraftfahrzeuge. Und als ich Zeugnis gehört habe, dann dachte ich mir, wenn ihr wüsstet, was passiert, wenn ein Reifen platzt. Ich stand da und ich hatte Gänsehaut. Ich habe in ihrem Status gesehen und ich habe sofort geschrieben. Normalerweise sehe ich viele Sachen und ich schreibe nicht, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, preis dem Herrn. Vielleicht hat sie nicht gewusst, warum ich das schreibe, aber von der Physik dahinter weiß ich ganz genau, was passieren könnte. Dass man eins nicht mal merkt, also man wird nur langsam. Das allein ist schon ein Wunder. Man kann sich, ich will nicht so viel über Fahrzeugtechnik sprechen, aber man kann sich vorstellen, wenn man nach links fahren will oder nach rechts, dann müssen die Reifen quasi sich tordieren, um dir zu erlauben, nach links oder nach rechts zu fahren. Viele denken, es ist, wenn man lenkt, aber die Reifen tordieren sich tatsächlich. Wenn du aber keinen Reifen mehr hast, dann wird an einer Stelle nicht tordiert, auf der anderen Stelle schon, weil dein Auto kippt. Und das allein reicht, dass du nicht mehr geradeaus fahren kannst. Du hast quasi schon Verlust in dein Potenzial, was du hast am Reifen. Und dass man einfach nur merkt, oh, ich werde langsam, ist schon das erste Wunder. Und danach, dass man noch lenken kann, anhalten kann, nochmal losfahren kann und nochmal lenken kann, das ist noch das größere Wunder. Und danach nochmal wieder langsam halten kann und sagen, das ist doch was an, es ist irgendwas schief passiert. Da könnte noch viel schiefer gehen. Preis dem Herrn. Heute will ich nicht über Fahrzeugtechnik sprechen, sondern über Zweifel. Zweifel, ist es gut oder ist es schlecht? Wer mitschreibt, kann sich das auch als Titel auf sein Blatt Papier schreiben, Zweifel gut oder schlecht. Der Kern der Predigt wird in Matthäus 11 sein. Aber um ein bisschen mehr Kontext zu geben, werde ich kurz über das Leben von Johannes der Täufer sprechen. Nach seiner Geburt hat sein Vater über ihn prophezeit und gesagt, er wird Prophet des Allerhöchsten sein, den Weg für ihn ebnen. Der Johannes wuchs heran, wurde stark im Geist, lebte in der Wildnis, hatte Jahre der Vorbereitung und trat dann als Prophet und hat den Leuten gesagt, kehrt um, tut Buße, Gott kommt. Er hat viel mit Gott erlebt, war voller Überzeugung und das ist eine der Sachen, die das noch prägnanter machen. Er hat auch das gesehen, was er prophezeit hat. Es gibt viele Prophezeiungen, die sind immer in der weiten Zukunft. Man sieht auch im Alten Testament, Jerusalem wird komplett zerstört werden und viele, die das prophezeit haben, haben es nicht gesehen. Aber er hat was prophezeit, was er auch gesehen hat. In 1. Johannes 1, Vers 29 bis 34 steht, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht er, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte. Also, Leute, ich habe die ganze Zeit gesprochen, hier, das ist er. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war da lange, bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht, aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, ja, Johannes, das ist der. Der, auf dem du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun gesehen, deswegen bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Das ist, finde ich, unglaublich. Du hast dein Leben lang Leuten Sachen erzählst, das, was keiner sehen konnte, mit voller Zuversicht, und es geschah. Eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Und dann sieht man es doch. Also, das ist großer Glauben. Wer hat so einen großen Glauben hier? Aber in Matthäus 11, Vers 1 bis 3 steht, nachdem Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisung gegeben hatte, also er hatte vorher Anweisung gegeben und sie danach quasi ins Praktikum geschickt, geh raus und fang an zu evangelisieren. Nachdem er denen diese Anweisung gegeben hatte, zog er weiter in die Städte, also Jesus zog er weiter, um in die Städten des Landes zu lehren und zu predigen. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis saß, also er war nicht dabei, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Moment mal, ist es nicht der Johannes vorher, der mit Vollmacht gepredigt hat über Sachen, die keiner gesehen hat, und dann doch war es real, und jetzt fragt er, ist es wirklich? Gott hat mir doch gesagt, Taube und so, die Taube ist geblieben, ja, ich habe es gesehen, aber ist es wirklich der? Dann fängt er an zu zweifeln. Wie kann er da zweifeln? Warum? Zweifel an sich bedeutet, sich nicht entscheiden können, welche Option man wählen soll. Also zum Zweifel braucht man eine Alternative. Wenn man keine Alternative hat, hat man keinen Zweifel. Du hast unterschiedliche Optionen und dann weißt du nicht, okay, ist er wirklich der, der da kommen soll, oder soll eine andere Person kommen? Und bei Zweifel geht es immer um zwei Sachen. Also wer heute noch was notiert, es ist sehr wichtig. Es geht um Wahrheit und um Vertrauen. Es ist immer in Kombination. Wahrheit, wenn ich hier stehe und sage, ah, Heike, da ist ein Loch, wirst du sagen, nee, da ist kein Loch. Die wird eher an meinem Sehvermögen zweifeln oder mein Denkvermögen vielleicht. Wenn ich sage, Heike, ich kann das Klavier allein runtertragen, wird sie sagen, du könntest es vielleicht, aber meiner Erfahrung nach ist es ziemlich schwer. Und wer hier schon Klavier getragen hat, würde wissen, er hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Vielleicht ist er sogar schon runtergefallen. Wahrheit, es ist kein Loch. Vertrauen, ja, ich vertraue nicht deinen Fähigkeiten, das zu tragen. So ähnlich ist es auch im biblischen Kontext. Es gibt zwei Kategorien. Die erste ist an Gott glauben, also man zweifelt an der Existenz Gottes selbst. Es gibt Gott, es gibt keinen Gott. Gibt es Gott überhaupt? Wenn ja, welcher ist der Richtige? Ist Gott wirklich von den Toten auferstanden? Wurde die Bibel verfälscht? Passen Glaube und Wissenschaft zusammen? Das sind die Fragen in dem ersten Teil. In dem zweiten Teil, Gott glauben. Also man glaubt das, was Gott sagt. Man zweifelt quasi dann an seinen Zusagen, an seinem Charakter, an seiner Person. Man weiß, es gibt Gott, aber man vertraut ihm nicht. Ist Gott wirklich gut? Liebt er mich wirklich? Kann er noch heute heilen? Man kann es kaum glauben, es sind nicht nur Nicht-Christen, die sich solche Fragen stellen. Vielleicht sagen sie, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Aber ja, ich habe von Sachen gehört, dass da andere Bücher gibt, die nicht in der Bibel sind. Vielleicht waren ein Konzil von alten weißen Männern, die entschieden haben, was in die Bibel reinkommt und was nicht. Kann ich das so ganz vertrauen? Darf ich überhaupt diese andere Bücher lesen? Die nennen wir Apokryphen und so. Als Wissenschaftler sagt man, stimmt vielleicht nicht ganz, dass ein Mensch auferstehen kann. Ich habe das noch nicht gesehen. Gibt es andere Theorien, die vielleicht das erklären können? Und man muss nicht ungläubig sein, um sich mit solchen Fragen zu befassen. Sehr viele Fragen in dieser ersten Kategorie, quasi Zweifel an der Existenz Gottes, wurden schon beantwortet. Warum? Weil die Menschen sich schon seit Erschaffung und dem Fall sich diese Fragen auch stellen. Gibt es einen Gott? Wenn du solche Fragen hast, glaub nicht, dass du die einzige Person bist. Es gibt sehr viele Ressourcen. Viele Leute haben sich schon solche Fragen gestellt und vieles geschrieben. Also, wenn dein Zweifel auf Wahrheit beruht, mach deine Hausaufgaben. Wie ein Pelzer mir gesagt hat, Pris, lies ein Buch. Hol dir die Bibel und lies die Bibel. Hol dir Bücher über die Bibel und lies die. Es gibt genug Ressourcen da draußen, die dir helfen können zu verstehen, dass vieles, was in der Bibel ist, einfach nicht frei erfunden ist. Dass Jesus als Mensch wirklich gelebt hat, der ist ganz sicher gestorben, weil die Römer machen keine halben Sachen. Der ist ganz sicher danach gesichtet worden. Nicht bei einer Person, nicht von seinen Gruppen an Leuten, die er sowieso schon kannte, sondern von vielen Leuten gleichzeitig. Und ganz sicher ist alles dort passiert, wo andere da waren, die daran nicht geglaubt haben. Also wenn jemand gelogen hätte, wäre es dann in Jerusalem auch aufgefallen. Das wären die Ersten, die gesagt hätten, das, was die Leute hier schreiben, das ist Quatsch. Aber das waren genau die, die wussten, den Jesus, stimmt, der hatte immer diese gleichen Sandalen. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist deine Zweifel zu unterdrücken oder zu ignorieren. Nach dem Motto, wieso fragst du sowas? Glaub einfach. Das ist nicht nur falsch, es ist sogar unbiblisch. Schauen wir nochmal die Situation von Johannes der Täufer. Was sagt Jesus als Antwort? Als Johannes seine Jünger schickt, geht dahin und prüft nochmal, ob es stimmt. Da habe ich zwei Optionen, ich weiß nicht, welche ich wählen soll. Was macht Jesus? Was sagt Jesus? Vers 1 bis 3. Nochmal, genau. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder soll ich auf einen anderen warten? Jesus sagt, geh zurück zu Johannes, also das sagt er zu den Jüngern vor Johannes, geh zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Also bring ihm Beweise. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Jesus tadelt nicht seine Frage oder seinen Unglauben, sondern Jesus gibt ihnen handfeste Sachen. Du hast Gerüchte gehört und die haben dich verunsichert. Hier sind Beweise, sind keine Gerüchte. Du vertraust deinen Jünger, deswegen sage ich denen. Kommt mit mir und seht, was ich mache und erzählt es ihm. Damit sein Glaube befestigt wird im Gefängnis, dass er weiß, okay, ich habe nicht auf das falsche Pferd gesetzt. Jesus geht noch mal weiter in Vers 11. Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Hä? Ist doch der, der gerade nicht ganz sicher war, bist du das oder bist du es nicht? Und Jesus sagt sowas über ihn. Ich habe mir die Frage gestellt, aber ich glaube, Jesus sagt das, weil Johannes ehrlich ist. Johannes ehrlich ist und der war auch bereit, belehrt zu werden. Er kam mit seinem Zweifel und der war auch bereit zu lernen. Das sagte er nicht, bevor Johannes gezweifelt hat. Nein, das sagte er danach, nachdem seine Jünger weg waren. Die Jünger von Johannes waren weg. Also die haben es nicht mal gehört. Aber der sagte dem ganzen Rest, hey Leute, ihr denkt, Johannes ist gerade in Schwierigkeiten. Nein, nein, nein. Keiner ist größer als er. Er hat die Ankunft des Reich Gottes vorausgesagt. Und seitdem er das gesagt hat, drängen sich die Menschen mit Gewalt hinein. Der war der, der meinen Weg vorbereitet hat. Keiner war größer. Sucht ihr Elia? Das war Elia. Jesus liefert ihm Beweise für das, was er sagt, also für das, was Jesus sagt. Also macht dir keine großen Gedanken, sondern mach deine Hausaufgaben. Lies ein Buch. Du wirst aber bei dem an einem Punkt kommen, wo du kein Foto als Beweismittel haben wirst. Ah ja, da sehe ich. Ja, stimmt. Das war Gott, als er das Universum erschaffen hat. Ah ja, hier, da sieht man ihn, seinen Bart. Genau, da erkenne ich ihn. Du wirst an eine Grenze kommen, wo du dich auf andere verlassen werden musst. Und das sehen wir ganz klar an dem Beispiel Thomas. Der ist unter den Christen auch bekannt als der, der gezweifelt hat, der Zweifler. Aber was war der Unterschied zwischen Thomas und Johannes? Beide haben gezweifelt. Wieso wird der andere als der Große dargestellt und der andere sofort getadelt? Wir lesen mal, was passiert ist. Johannes 20, Vers 24 bis 29 steht: Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, also hat es nicht gesehen, als Jesus kam. Er war nicht dabei gewesen. Sie erzählten ihm, die anderen Jünger erzählten Thomas, wir haben den Herr gesehen, doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden, ich kann meinen Finger in die Wunde hineinlegen, die Wunde an der Seite. Wenn ich das nicht machen kann, dann glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und Thomas war auch in dem Moment da. Die Türen waren verschlossen und plötzlich stand Jesus genauso wie zuvor in ihrer Mitte. Scheinbar durch eine Tür gegangen, die verschlossen war. Cooler Jesus. Er sprach, Friede sei mit euch. Die waren bestimmt erschrocken. Deswegen, Friede sei mit euch, ich bin's, ich bin der Jesus. Dann dreht er sich zu Thomas und sagt, leg deine Finger in die Wunde. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Nicht das, was er Johannes gesagt hat. Er sagt ja, sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und dann sagt Thomas, mein Herr, mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Aber das sagt er nicht dem Johannes. Was ist da der Unterschied? Johannes hatte nicht gezweifelt. Johannes hatte Unglaube. Warum? Es gab keine Option zu wählen. Bei ihm war ganz klar, sowas gibt's nicht. Jesus ist nicht auferstanden. Solange ich meinen Finger da nicht in die Wunde hineinlege, ist er nicht auferstanden. Er hat keinen Raum gelassen für die Möglichkeit, dass es vielleicht passiert gewesen wäre. Der hat nicht gezweifelt, der hat einfach kategorisch ausgeschlossen. Erwarte nicht bei Unglauben, dass du Jesus vorher sehen musst. Du sagst, das glaube ich nicht, solange hier nicht Jesus vor meinen Augen erscheint. Das ist der Grund, warum wir die Bibel haben. Thomas hatte den Augenzeugen nicht getraut. Seine Freunde, mit denen er Jahre unterwegs war, die gesagt haben, wir haben ihn gesehen. Der hat gesagt, nee, ich vertraue euch nicht, ihr lügt. Das ist der Grund, warum wir die Bibel haben. Die Bibel sind Augenzeugenberichte. Leute, die von erster an dabei waren und uns das quasi geben. Und es ist nicht so, dass es über die Jahre sich verändert hat, weil die Leute, die da waren, die auch Kinder hatten, könnten sie sehen, ach, Enkelsohn von dem und dem Apostel. Ja, mein Opa hat das immer so erzählt. Das stimmt. Also, dass man dann das die ganze Zeit immer wieder verfälscht, wäre sehr unwahrscheinlich. Deswegen kannst du dich darauf verlassen. Weil es Augenzeugen waren, die auch vom ersten Tag an dabei waren. Im Vers 30 bis 31 steht: Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihm in seinem Namen das ewige Leben habt. Deswegen wurde es aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Wenn ihr aber die Zweifel unterdrückt, dann seid ihr angreifbar. Das, was der Teufel macht, ist in der zweiten Kategorie noch mehr Zweifel ranzusehen, damit in der ersten Kategorie alles wieder neu gedacht wird. Was meine ich damit? Er weiß, es wäre ganz offensichtlich zu sagen, Gott gibt es nicht. Leute sagen würden, ja gut, ich glaube dir nicht. Was er macht, er sagt, ist Gott wirklich gut? Hat Gott wirklich das gesagt? Er lässt dich quasi an dem Charakter und an der Person Gottes zweifeln, so bis du dann irgendwann sagst, an so einem Gott will ich nicht glauben. Das kann so ein Gott nicht geben. So hält er Menschen, die an Gott nicht glauben, noch weiter fern. Wenn es Gott gibt, müsstest du dich an Regeln halten. Hast du schon die 10 Gebote gelesen? Warte, bis du Levitikus liest. Da sind nur Regeln drin. Kein Sex außerhalb der Ehe? Das ist voll doof. Na, das willst du doch nicht. Du musst vergeben, es wird dir was angetan und du musst vergeben, obwohl der schuld ist. So ein unfairer Gott, ey. Na, an ihm kann man nicht glauben. Schau dir das ganze Leid auf der Welt. Wenn doch Gott gut wäre, wäre das alles nicht passiert. Es gibt keinen Gott. So ein Gott kann es nicht geben. Bei Menschen, die an Gott glauben, sind die Fragen eher, hat Gott wirklich gesagt, dass er dich heilen wird? Schau, sie wurde geheilt. Er wurde geheilt, aber du nicht. Ich glaube nicht, das ist kein guter Gott. Du hast ständig Probleme. Ja, du kommst nicht klar mit deinem Geld. Du hast immer zu wenig Geld. Schau, die hat gerade ein Zeugnis gemacht, dass sie jetzt eine neue Arbeitsstelle hat. Und du immer noch keine? Dieser Gott, der ist vielleicht ihr Gott, aber nicht dein Gott. Es sind immer die anderen, die Zeugnisse geben. Ich habe kein Zeugnis gegeben. Wieso geben immer die anderen Zeugnisse? Wieso darf ich auch kein Zeugnis geben? Na, Gott kümmert sich nicht um dich, kümmert sich nur um andere. Dieser Gott ist gut, der soll gut sein? Nein, der kann nicht gut sein. Was er schafft, ist das Problem persönlich zu machen. Das sind keine intellektuellen Zweifel mehr, ob die Taten stimmen oder nicht, ob die Bibel verfälscht wurde oder nicht. Nein, 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 darum geht's nicht mehr. Es wird emotional und moralisch. Ein guter Gott, es kann kein guter Gott sein. Schau, wie du leidest. Es kann kein guter Gott sein. Er setzt das dann sehr persönlich gegen dich und es erzeugt Wut, Trauer, Scham und das zwingt dich dazu, dich immer wieder zu verstecken und in deinen Kreisen noch niedriger und kleiner zu werden, weil du Angst hast, dich damit zu befassen, ihm die Stirn zu bieten, weil du hast nichts in der Hand scheinbar. Die meisten, wenn sie von Gott enttäuscht werden, ist die erste Reaktion, eine Auszeit von Gott zu nehmen. Du hast Probleme mit Johanna und du gehst zu Marie, um deine Probleme zu klären. Macht es Sinn? Die Probleme mit Johanna werden immer bestehen bleiben. Es ist das Paradoxalste, aber auch das einzig Logischste, wenn du Probleme oder Zweifel mit Gott hast, kannst du es nur mit Gott klären. Aber wie? Ich zweifle an seinem Charakter, aber ich kläre noch Probleme mit ihm? Ja. Hiob war ein guter Mensch. So wirklich guter Mensch. Unvergleichbar gut. In Hiob 1, Vers 1 steht: Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig. Sein Lebenswandel war untadelig. Also gut, 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 plus, plus. Und Gott, der alles unter Kontrolle hat, alles in seiner Hand hat, alles dirigiert, hat erlaubt, dass Naturkatastrophen, feindselige Eingriffe das Leben von Hiob zerstören. Keine Kinder, kein Reichtum, keine Gesundheit. Er lag in der Asche und hat seine Geschwüre mit Scherben zerkratzt, um ein bisschen Entlastung zu haben. Seine Frau hat sich sogar von ihm losgemacht. Er hat mit Gott gerungen. Er hat nicht gesagt, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, ich gehe nicht mehr in meinem Hauskreis, ich muss alles allein mit mir klären, obwohl ich ein Problem mit Gott habe. Er hat mit Gott gerungen. Seine Freunde, sein Hauskreis ist gekommen. Die haben ihn in so einem Zustand gesehen, wo er so erbärmlich war, dass sie ihn nicht erkannt haben, haben sie 7 Tage geweint und nicht gegessen, haben sich neben ihm gelegt. Das ist Hauskreis. Nur so, Werbung nebenbei. Er hat mit denen diskutiert. Worüber? Über Gott. Die haben zwar keine Antworten gegeben, aber 29 Kapitel von 42, 70% des Buch Hiob, ist nur Offenbarung von Zweifel. Warum? 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 Und was passiert am Ende? Gott gibt ihnen keine Antworten, sondern noch mehr Fragen. Aber das ist nicht das, was wichtig ist. Das Wichtigste ist die Antwort von Hiob. Das ist der Vers, der das Ganze komplett wieder in eine neue Richtung bringt. Vers 5 bis 6 in Kapitel 42. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche. Obwohl es ihm schlechter geht's nicht. Obwohl es ihm richtig schlecht ging, hat er so einen Satz gesagt, nachdem Gott ihm nicht mal eine Antwort gegeben auf sein Warum. Was ist passiert? Er hat Gott gesehen. Vielleicht nicht Angesicht zu Angesicht, aber er hat gesehen, dass Gott bei ihm ist, sich um ihn sorgt. Zeit hat, seine Fragen zu beantworten oder zumindest weitere Fragen zu stellen. Das hat Hiob innerlich geheilt. Da, wo innerlich Zerbruch war, Zweifel, komplette Katastrophe, was alles sinnfrei gemacht hat, der wurde zuerst innerlich geheilt, weil er nicht die Sachen in seinem Herzen versteckt hat. Und danach kam die äußerliche Heilung, wurde wiederhergestellt, seine Frau kam wieder, oh, ich liebe dich, naja, genau. Kam wieder mit seiner Frau zusammen, hatte wieder Kinder, hatte wieder Reichtum und so weiter. Aber das war alles, was danach war. Der entscheidende Moment war, er ist Gott begegnet. Es blieb nicht intellektuell vom Hörensagen. Ich weiß, was in der Bibel steht. Ich habe es schon genug gelesen. Nee, ich habe Gott gesehen. Er ist mir persönlich begegnet. Es ist etwas, was man mir auch nicht wegnehmen kann. Elsie hat es gesagt, Gottes Liebesversprechen ist nicht von unseren Lebensumständen abhängig. Lass nicht zu, dass Zweifel, die aus den Lebensumständen entstehen, dazu führen, dass du an Gott selbst zweifelst. Bring deine Zweifel hin. Geh zu ihm damit und sag, warum? Du darfst warum fragen. Du darfst von ihm auch erwarten, dass er dich berührt. Dass er dich wiederherstellt. Gott verspricht dir, mit dir zu sein. Du darfst es auch von deinem Kopf runter in deinem Herzen wandeln lassen. Dass du spürst, er ist wirklich bei dir. Dass du spürst, ich habe gesucht, er hat sich finden lassen. Ich lade dich an, dich zu segnen zu lassen. Erstens durch das Abendmahl. Den Segen, den wir proklamieren hier, dass es für dich auch ist. Ich lade dich auch, dich segnen zu lassen von dem Segnungsteam. Dass wenn wir beten, für dich beten, dass du auch eine Person hast, wo du sagen kannst, es geht mir nicht gut. Bete mit mir. Oder es geht mir sehr gut. Ich will Gott Danke sagen. Freust du dich mit mir? Mach wie der Vater in Markus 9. Er bringt sein Kind und sagt, Jesus, wenn du es heilen kannst. Und Jesus sagt, was, wenn? Glaubst du nicht? Was sagt der Vater? Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Geh zu Gott und sag, ich glaube, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ich möchte euch heute segnen, mich inklusiv, mit der Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart, die nicht um dich herum ist, in dem Gebäude irgendwo, sondern in dir, mit dem Heiligen Geist, der die gesamte Gegenwart Gottes in dir ermöglicht, dass du ein Tempel, dass die große Gegenwart, wo im Alten Testament die Priester mit einem Kordel an dem Fuß, die gingen dahin, falls die Gegenwart so krass war, dass sie gestorben sind, hat man sie einfach so rausgezogen, nur um die Leiche aus dem Tempel rauszuziehen. Diese gewaltige Gegenwart in deinem Leben, in der Situation, wo du steckst, wo du Zweifel äußerst oder wo du Angst hast, Zweifel zu äußern, weil du nicht weißt, wo führt es mich hin? Vielleicht merke ich, ich habe die ganze Zeit mein Leben auf falsche Sachen gebaut. Ich habe Angst vor der Konsequenz von den Fragen. Sag Gott, prüfe mein Herz, durchforsche mich, heile mich von innen heraus. Vater, ich danke dir, dass du ein gegenwärtiger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der heute noch lebt. Und das wollen wir auch beim Abendmahl proklamieren, dass du heute noch lebst. Ich danke dir, dass du nicht nur für die anderen heute lebst, sondern auch für mich. Dass ich Zugang zu dir habe. Dass ich zu dir kommen darf, dass ich mich nicht schämen muss für die Fragen. Dass ich keine Angst haben muss, dir Fragen zu stellen. Weil ich genau weiß, ich darf mich verletzlich zeigen, weil du das nicht ausnutzt. Ich darf komplett mich öffnen, weil du gut bist. Ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen, Vater, hilf mir. Und ich weiß, ich kann kommen und ich möchte kommen. Du schenkst Glaube, du schenkst das Wollen und Verbringen, du schenkst alles. Ich will kommen, um beschenkt zu werden. Dass ich hinterher sage, ich glaube, ich vertraue, ich habe Hoffnung. Ich danke dir, Vater. Amen. Wir kommen zum